Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, wenn eigentlich nichts mehr geht, von Streckmark Schwedhelm. Wir, das sind heute Herr Heinz-Willi Kamps, mein Name ist Jens Stehnert und wir begrüßen ganz herzlich Herrn Professor Dr. Heckschen. Herr Heckschen ist Notar in Dresden seit über 35 Jahren, glaube ich schon.
1990, genau.
Ja, genau. Honorarprofessor an der TU Dresden, Autor zahlreicher Veröffentlichungen, Herausgeber zahlreicher Werke, insbesondere zum Personen- und Kapitalgesellschaftsrecht, da dann mit dem Schwerpunkt Umwandlungsrecht, zum Insolvenzrecht, zum Erbrecht, zum Steuerrecht hat er auch einiges geschrieben, er hält zahlreiche Vorträge, unter anderem auch zur Unternehmensnachfolge, war mehrfach als Sachverständiger in Gesetzgebungsverfahren engagiert und gehört sicherlich in Deutschland zu den profiliertesten Gesellschafts- und Erbrechtlern. Herzlich willkommen, Herr Professor Heckschen. Freuen uns sehr.
Ja, freue mich. Auch wenn ich ja jetzt in Köln bin, der verbotenen Stadt, nicht? Da ich ja eigentlich Düsseldorfer bin. Ja. Ne? Machen wir ja eigentlich nicht, aber hier gerne.
Ich dachte immer, die verbotene Stadt wäre die andere, aber das ist Ansichtssache. Ja, wir leiten immer ganz gerne mit der Frage ein, Herr Professor Heckschen, wie sind Sie eigentlich zum Steuerrecht gekommen? Sie sind ja eigentlich Zivilrechtler von Haus aus, aber auch steuerrechtlich haben Sie schon einiges veröffentlicht und haben auch in Ihrer Praxis damit immer wieder zu tun.
Ja, also ich habe im Studium als Schwerpunkt Gesellschaftsrecht gemacht und unser Professor hat immer gesagt, also Gesellschaftsrecht ohne Steuerrecht ist es brotlose Kunst. Ich glaube, das ist auch richtig. Und ich denke heute, ein Notar ist kein Steuerberater. Aber wenn ein Notar keine rote Lampe auf dem Kopf hat und die Probleme nicht kennt, ja, dann wird es schwierig auch für die Klienten. Ich kann mich immer nachher rausziehen und sagen, ja, ich hafte dafür nicht, aber der Klient kommt ja nicht wieder. Und deswegen denke ich, das, was ich mache, also Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Schnittstelle zum Insolvenzrecht, dass, wenn man da nicht steuerliche Grundahnung hat und immer auch am Ball bleibt, dann wird es schwierig. Das macht dann auch keinen richtigen Spaß, weil wir am Ergebnis wollen wir Klienten haben, die rausgehen, zufrieden sind und zufrieden bleiben. Nicht?
Ja.
Und wenn dann am Schluss alles wunderbar war, aber steuerrechtlich war es im Eimer, haben wir nichts gewonnen.
Ne? Ja, das erleben wir auch in unserer Praxis. Wenn das Steuerrecht nicht auch von Anfang an mitgedacht wird, haben wir ein Problem. Aber umgekehrt genauso. Wenn wir uns steuerrechtlich was Tolles ausdenken, was dann zivilrechtlich nicht funktioniert, ist auch blöd.
Ja. Genau, ich finde, nur Steuerrecht ist auch genauso schade. Und ja, das haben wir ja häufig. Wir arbeiten sehr vielen Steuerberatern zusammen. Macht auch großen Spaß. Aber wenn dann durch eine Gestaltung kommt, die vielleicht steuerrecht optimal ist, aber für die Familie zum Beispiel gar nicht passt, ja, dann wird es auch wieder schwierig, dann den Leuten zu sagen, das Pferd, auf dem ihr reitet, das ist nicht das Richtige.
Ja, damit leiten Sie eigentlich schon ganz gut zu einem Thema, über was wir heute ja uns vorgenommen haben, nämlich die Vorbereitung der Unternehmensnachfolge. Ist ja für viele Familien auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da haben Sie uns was mitgebracht, unser Fundstück der Woche, eine BGH-Entscheidung.
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Ja, also viele Familien organisieren ja ihre Nachfolge, aber auch ihre ganze Verwaltung über GbRs. Wir schätzen ja, dass das über 500.000 in Deutschland sind. Das geht von der reinen Familien-Eigenheim-GbR bis zu GbRs, die riesige Vermögenswerte halten. Und da haben wir ja seit letztem Jahr eine Änderung, seit 01.01.2024. Die GbR muss eingetragen werden im Gesellschaftsregister, bevor mit Rechten, die irgendwelchen Rechtsschein vermitteln, Immobilien, aber auch GmbH-Anteile, irgendwas passieren kann. Und da hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden, dass eine solche GbR, selbst wenn sie sich auflöst, weil man erkennt, dass das doch nicht die richtige Idee war, dass sie sich vorher eintragen lassen müssen. Ich möchte dazu auch mal sagen, ich bin nicht immer ein Freund der GbR, gerade der Familien-GbR nicht. Das mag steuerlich alles optimal sein, aber vielfach führt es in Familien, die bis dahin in Ruhe funktioniert haben, durch das zwanghafte Zusammengehen dazu, dass Familien in Krisen geraten. Ja? Kinder sind unterschiedlich und Gesellschaftsverträge können wir so gut komponieren, wie wir wollen. Manchmal ist es besser, wenn der Erblasser, der Unternehmer, so er kann, sein Vermögen aufteilt und die Kinder nicht zwangsweise zusammenführt. Und dann kommt so eine Situation, wie wir sie ja hatten. Die GbR soll aufgelöst werden, das Vermögen soll an ihre Gesellschafter, es waren hier Immobilien, übertragen werden. Der eine kriegt die eine, der andere die andere. Gar keine schlechte Idee. Und jetzt haben die gesagt, was soll das denn? Warum muss ich mich erst als GbA eintragen lassen, um mich dann nach der Übertragung der Immobilien wieder austragen zu lassen? Das ist ja alles unnötiger Aufwand. BGH ist der Auffassung, dass das vom Gesetzgeber gefordert sei. Ich habe dazu gerade was veröffentlicht oder veröffentliche es gerade und sage, das ist in dem Fall eigentlich unsinnig. Denn die Eintragung im Register soll ja dem Rechtsverkehr dienen, damit man einen Rechtsschein hat, auf den man sich verlassen kann. Aber wenn ein Gesellschafter mit einer Gesellschaft ein Geschäft macht, dann gibt es keinen Rechtsschein. Mhm. Und wenn das eigentlich nur la polar ist, ja, Voreintragung ohne Zweck, dann wird es wieder kritisch.
Können wir nochmal nachfragen, wissen Sie, wieso die Mandanten überhaupt geklagt haben? Das ist ja unnötige Zeitverzögerung. Warum lässt es man darauf ankommen?
Ja, ich weiß nicht, ob es in dem Fall etwas Grundsätzliches war. Die haben das ja durchgezogen vom Grundbuchamt über das OLG Celle bis hin zum BGH. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, welchen Aufwand das ausgelöst hat im Vergleich dazu, was die Eintragung gekostet hätte, nicht? Wenige 100 Euro, ja, dann kann man sagen, Dankeschön für die Fortbildung des Rechts. Aber ich meine, solche Klienten haben wir in der Regel nicht. Ne?
Selten jedenfalls.
Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Ne? Macht es Sinn, die Frage wird uns ja auch öfter gestellt, macht es eigentlich Sinn, in so einer Familiengesellschaft die schon mal vorsorglich eintragen zu lassen? In den meisten Fällen ist doch so, man lässt sie eintragen, wenn es dann tatsächlich erforderlich wird, weil man eine Rechtsänderung vornehmen will, ne, am Grundstück.
Ja, also es gibt dann Für und Wider. Das eine ist, viele Klienten fragen mich und ich sage, lassen Sie sie doch eintragen, dann haben sie das. Und wenn es dann Not tut, müssen wir nicht jetzt erst Maschine anwerfen. Der Haken ist, dass die eingetragene GbR auch ins Transparenzregister rein muss. Und das wollen wiederum viele nicht. Deswegen sagen sie, das warten wir so lange ab, bis wir es wirklich brauchen, ja. Aber wenn mal Not am Mann ist, ich sage jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, auf einmal entsteht ganz kurzfristig ein Finanzierungsbedarf, ich muss eine Grundschuld eintragen lassen, dann laufe ich zum Notar und sage, Sie machen noch eine Rangbescheinigung, haben wir das in 3 Tagen? Sage ich, nee, in 3 Tagen haben wir das nicht. Erstmal müssen wir die Gesellschaft eintragen lassen, das dauert schon ein paar Tage, es geht schnell in Deutschland. Also es geht auch manches gut in Deutschland, zum Beispiel die GbR-Eintragung, wenige Tage. Mhm. Und dann erst können wir ans Grundbuchamt gehen, nicht? Also, aber so eine Verzögerung von 1-2 Wochen kann durchaus dazu führen, dass man Probleme bekommt. Deswegen, wem das Transparenzregister jetzt nicht richtig stört, dem rate ich, lass dich eintragen.
Ja, wir wollen heute über Unternehmensnachfolge sprechen und Sie hatten gerade schon angesprochen, die GbR in der Unternehmensnachfolge. Ein Fall hatten Sie gerade schon geschildert, das ist ja manchmal auch die Angst der Eltern, das Vermögen aufzuteilen, häufig aus dem Gesichtspunkt, ja, ich will sie doch alle gleich behandeln und deswegen packe ich alles in die GbR und übertrage es. Was ist sonst so Ihre Erfahrung mit der GbR in der Unternehmensnachfolge?
Also in der Vermögensnachfolge? Meine Aussage, die ich meistens höre, ist, das habe ich mir mein ganzes Leben zusammengebaut und das sollen die nicht morgen verprassen. Ja? Und deswegen kommt das jetzt alles in die Gesellschaft und Herr Notar, Sie müssen das so machen, dass das eigentlich auf ewig hält, ne? Und ich glaube, dieser Gedankenansatz ist verständlich, aber auch gefährlich. Denn wir wissen, Sie wissen es genauso gut wie ich, eine Gesellschaft mit unterschiedlichen Gesellschaftern, unterschiedlich interessierten, unterschiedlich engagierten Gesellschaftern birgt von vornherein Probleme. Und da weiß ich nicht, ob das die richtige Konstruktion ist. Aber das muss man, es gibt ja hier keine Allgemeinregel, ne? Man muss es von Fall zu Fall gucken. Nur das, was ich den Leuten sage, ist, nehmen wir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Die haben 20 Immobilien. Jetzt müssen die alle in die GbR rein, damit das dann alles in dieser GbR, das Lebenswerk, gebunden ist. Da sage ich, das würde ich nicht machen. Denn ich sehe häufig, dass das erst Probleme auslöst, die sonst gar nicht gekommen wären. Gib jedem sein Häufchen, dann ist es gut. Das kann natürlich nicht jeder Unternehmer machen. Der nur ein Unternehmen hat, kann das nicht in 5 Stücke schneiden. Mhm. Und der muss sich dann überlegen, mache ich das im Unternehmen selber, dass ich die Kinder beteilige? Oder ziehe ich ein bisschen das Ganze raus und setze einen Puffer mit einer Familiengesellschaft daneben. Das kann durchaus Sinn machen. Auch aus steuerrechtlichen Gründen kann das Sinn machen. Aber das ist schon mal ganz gut. Eine gewisse Distanz zwischen dem lebenden Unternehmen, wo tagtäglich was zu entscheiden ist, und der Vermögensfamilienholding zu schaffen. Macht Sinn.
Sie sprechen jetzt ja zu Recht schon Gesichtspunkte an, die jetzt über das Fundstück der Woche hinausgehen. Ja. Ich würde noch gerne einmal überleiten, nämlich zur Unternehmensnachfolge. Sie schreiben ja auf Ihrer Homepage, die Unternehmensnachfolge ist ein äußerst komplexer und schwieriger Vorgang, der eben einer langen Vorbereitung bedarf. Herr Stehner und ich machen das immer so, dass wir das im Dreiklang haben. Wir beraten zunächst mal im ersten Schritt familiär. Wir sehen, was da sinnvoll ist, das, was Sie eben angesprochen haben, um Streit zu vermeiden. Der zweite Gesichtspunkt wären dann die wirtschaftlichen Gesichtspunkte. Und erst zum dritten Punkt justieren wir die Räder des Steuerrechts, obwohl wir ja Fachanwälte für Steuerrecht sind und das eigentlich ein Schwerpunkt ist. Aber das würden wir immer erst am Schluss machen. Handhaben Sie das auch so? Sie haben eben schon gesagt, Steuerrecht nehmen Sie zwar mit rein in die Beratung, aber sehen Sie die Reihenfolge auch so vorgegeben? Also oder?
Vom Grundsatz finde ich, erstmal müssen wir meistens holen wir uns die Eltern, wenn es ein Familienbetrieb ist, die Eltern zuerst mal ran. Und wir müssen erstmal erfahren, wie ticken die eigentlich? Ja. Wohin soll der Zug eigentlich fahren? So, dann versuchen wir, Optionen aufzuzeigen, die man gehen könnte. Dann schicke ich die nach Hause und sage, jetzt denken Sie erstmal nach. Wenn Sie dann kommen die zu einem zweiten Gespräch auch wiederum nur die Eltern wieder und sagen, das ist die Richtung. So, jetzt sage ich als nächstes, holen wir uns den Steuerberater mit an den Tisch. Wir wollen jetzt nicht Wege einschlagen, die wir nachher auch den Kindern mit vorschlagen, die steuerlich Blödsinn sind. Ja? Außerdem weiß der Steuerberater häufig von dem Unternehmen mehr als die Unternehmer selber. Und auch mit einem besseren Filter für mich als Notar. Ja? Und dann gibt es die nächste Runde, wenn wir ein Modell entwickelt haben, wo wir sagen, das könnte so laufen, dann holen wir die Kinder mit an den Tisch. Und versuchen abzutasten, ob die diesen Weg mitgehen wollen. Und währenddessen werden die Verträge eben immer weitergeschrieben. Zum zweiten Termin gibt es noch keine Verträge bei mir. Da gibt es erstmal nur Denken, ja, auch das Denken, was will der eigentlich, ja. Wenn ich das andersrum machen würde, dann bringe ich den in eine Schablone rein, wo der sich gar nicht wohlfühlt. Und deswegen ist es ein Prozess, wo ich, wenn ich Vorträge bei den Unternehmern halte, sage, bitte, Sie müssen sich Zeit nehmen. Das ist nicht ein Grundstückskaufvertrag, ne, den ich heute einmal bespreche und in 14 Tage oder 3 Wochen beurkunde. Das ist ein Prozess, der in der Regel über Jahre geht. Ja? Und wenn mich jemand fragen würde, sagt, wie lange sollte man das vorher beginnen, dann würde ich sagen, wenn Sie es planen, 5 Jahre, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, da kommen ja noch weitere Themen, die wollen wir ja auch vielleicht nur anschauen, Unternehmensform etc.
Also das, denke ich auch, ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Diese Vorbereitung fängt eigentlich im Kopf an, ne? Und das nehmen wir auch wahr. Der Mandant kommt zu uns und hat so die Idee nach dem Motto, sag mir mal, wie ich es machen soll. Und das Rezept gibt es eben nicht, dieses eine Rezept, das auf alle Unternehmer passt, ne?
Ja. Bei uns ist das auch so, dass oftmals die älteren Unternehmensinhaber dann mit den Kindern kommen. Die sind dann von den Kindern getrieben, weil sie selber noch nicht abgeben möchten. Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch. Ja. Und dann ist immer eine Herausforderung zu sagen, Mandant ist der Unternehmer. Mandant sind nicht Sie Kinder. Und manchmal werden die Kinder auch rausgeschickt, wenn die zusammenkommen, um zunächst mal dieses Vorgespräch mit den Eltern zu haben. Können Sie das auch so machen als Notar? Oder?
Ja, das ist eine delikate Aufgabe. Wenn die jetzt da alle auftauchen, ne? Und die hast du, die am Tisch sitzen, dann gibt es von mir aus eine ganz allgemeine Einführung, ne? An was man denn wohl so denken könnte und müsste. Und ich versuche, das zu vermeiden, die Kinder rauszuschicken, aber ich sage, wir brauchen einen zweiten Termin und ich brauche einen Termin mal mit ihnen alleine. Und ich sage den Kindern auch, ich habe überhaupt gar kein Problem, wenn wir danach einen Termin auch mit ihnen machen. Denn da kommen ja manchmal Dinge auch zum Vorschein, wo du siehst, das läuft, kann gar nicht so laufen, ja. Wenn mir dann einer sagt, pass mal auf, mein Vater, der hat nur das Unternehmen, der hat sonst gar nichts, der hat keine Hobbys, der hat auch keinen Film für danach, der steht morgen wieder in der Halle, ja? Dann weiß ich, da wird es jetzt schwieriger, ja? Und das ist auch, also ich glaube aber, genau wie Sie es machen, die Eltern erstmal einen Plan machen lassen, dann die Kinder dazu. Wenn die gleich mitkommen, kann ich ja nicht verhindern, wenn die da auf einmal sitzen, ne? Dann müssen wir mal ein anderes Gespräch führen.
Ja. Der zweite Punkt, also ich muss mir klar werden, das ist, glaube ich, der erste Punkt, den wir mitnehmen können. Als Unternehmer muss ich mir erstmal Klarheit darüber verschaffen, was will ich eigentlich? Ja. Das ist gar nicht so ein leichter Prozess. Und dann kommt der zweite Punkt aus meiner Sicht, wie ist die Ist-Struktur? Und ist das eigentlich auch die Struktur, mit der ich das, was ich wirklich möchte und möchten soll nicht heißen, ich will nur Steuern sparen, sondern wie mache ich meine Kinder glücklich, wie mache ich mich selber glücklich im Alter? Ist die Struktur, die ich dafür jetzt vorfinde, eigentlich noch die geeignete Struktur? Gibt es da aus Ihrer Praxis so Beispiele, wo Sie sagen, das ist eigentlich so der klassische Fall, wo ich jetzt mal ran muss an die Struktur?
Wenn ich Ihnen den Klassiker sage, es ist im Moment der Einzelunternehmer, ja? Also ich habe heute Morgen gerade einen Vortrag hier bei Otto Schmidt gehalten, habe ich das auch in Mittelpunkt gesetzt. Wir haben 2,4 Millionen Einzelunternehmer. Wir haben zwar nur 140.000 eingetragen. Das ist eine, ja, das ist die stärkste Organisationsform, die wir in Deutschland haben, jedenfalls von der Quantität. Und man muss auch sagen, eine Unternehmensform, die total vernachlässigt wird. Ja? Die meisten dieser Einzelunternehmer haben noch nicht mal einen Anwalt, ja, und haben einen Steuerberater, der ihr Buchhalter ist. Und der bringt die überhaupt nicht auf die Idee, dass wir was tun müssen. Ne? Und diese Form des Unternehmens ist für die Unternehmensnachfolge aus mehr als 10 Gründen völlig ungeeignet. Ja? Ich kann eben keine Anteile übertragen, ich kann keine Fremdgeschäftsführung machen. Nießbrauchsmodelle gehen gegen die Wand, ja, steuerrechtlich gesehen. Ja. Ja? Rückübertragungsklauseln, was mache ich denn da? Was wird denn da rückübertragen? Ja? Also das ist der erste Punkt, wo ich sagen muss, falsche Unternehmensstruktur. Ja? Da müssen wir erstmal die Unternehmensstruktur anpassen und den ersten Schritt machen. Ganz, ganz häufig. Ne?
Ja.
Und dann siehst du auch Gesellschaftsverträge von GmbHs, die sind 40 Jahre alt. Die sind überhaupt nicht auf eine auch möglicherweise überraschend und ungewollt eintretende Unternehmensnachfolge ausgerichtet. Das ist für mich immer ein wichtiger Punkt.
Ja.
Dann der Punkt zu sagen, haben Sie eigentlich eine Vorsorgevollmacht? Wie oft passiert mir das? Fast jedes Jahr, dass ich einen solchen Prozess begleite und im Prozess Schlaganfall, Herzinfarkt und ist jetzt Maschinen voll auf Stopp? Nein, ich habe eine Vorsorgevollmacht, ich habe da vernünftige Leute mit am Tisch sitzen, wir haben da schon mal besprochen, wohin das fahren soll und ich muss jetzt nicht Stopp machen und wieder neu anfangen. Ja? Es gibt so ein paar Dinge, die versuche ich den Leuten sofort beizubringen. Ohne Vorsorgevollmacht, und die machen wir auch ganz zeitnah, geht es überhaupt nicht weiter hier. Ja? Mhm.
Das ist interessant auch, dass das die Punkte sind, die häufig am schwersten fallen für den Unternehmer. Ne? Auch ja. Das Testament, ich glaube, Ansi, das ist bei dir auch so ein...
Ja, bei Testamenten meistens sitzen ja Mandanten, die entweder kein Testament haben oder ein Testament, mit dem sie nicht mehr glücklich sind. Das haben sie vor mehreren Jahren mal errichtet. Gestern war wieder einer hier und der ist nicht ohne neues Testament rausgegangen. Das kann man ja, das hören Sie ja wahrscheinlich als Notar dann nicht so gerne, aber wir sind hier einigermaßen versiert. Man kann ein relativ rudimentäres Testament machen, was ein Nottestament ist. Wenn er morgen in den Baum fährt, ist es zu spät. Ja, das also, heißt, erstmal ein rudimentäres Testament und schnell hinterher was Vernünftiges.
Also, wir sind auf einer Linie. Das habe ich ganz häufig, dass ich den Leuten sage, passen Sie mal auf. Das Testament wird ein bisschen Zeit brauchen. Aber die Lage, die Sie jetzt haben, die ist völlig ungeeignet. Und dann diktiere ich denen was vor, weil wenn ich jetzt beurkunden würde und dann das zweimal komme
teuer.
Der Rechnung, dann sagt er, hör mal, das war jetzt aber ein gutes Programm für dich. Ne? Nein. Und da muss ich auch sagen, da bleibt man bei den Basics. Wenn ich eben sage, pass mal auf, ich habe hier zwei Kinder und zwei nicht eheliche Kinder und wir haben eine Erbengemeinschaft mit 5 nachher, ja, dann sage ich, das können Sie nicht wollen, das ist Blödsinn. Also das müssen wir abändern. Und das ist genau wie Sie schreiben es ihm vielleicht,
ich diktiere das dann.
Ich gebe ihm was mit. Ja, ja. Ne? Ich schreibe im Aktenvermerken, da steht, man könnte es so und so machen. Dann kann er den abends abschreiben, dann ist gut. Ne?
Ja, also Testament ist aber auch immer noch ein Punkt, vielleicht, weiß nicht, wie Sie es wahrnehmen, man tut sich damit schwer. Also wenn man jetzt nicht das Gespräch nutzt und sagt, so, ich diktiere Ihnen jetzt mal etwas, sondern man sagt, Sie müssten da mal was machen, dann ist das meistens der Punkt, der nach hinten gestellt wird.
Also wenn man sich mal die Zahlen anguckt, 60% der Deutschen haben kein Testament. Von diesen 40, die eins haben, haben 80% sich nicht beraten lassen. Bei Vorsorgevollmacht ist ungefähr das gleiche Bild. Mhm. Und wenn ich jetzt die Leute bei mir habe, ich habe letztes Jahr mal als wir unseren Sozietätswechsel hatten, so einen Aktensturz gemacht. Und wir haben festgestellt, dass wir mehrere hunderte Besprechungen gemacht haben, Entwürfe gemacht haben, aber die Leute kamen nicht wieder. Es ist nicht so, dass die das eigentlich nicht mehr brauchten. Aber wer denkt gerne an den Tod? Ja. Wer denkt gerne an einen Schlaganfall? Ne? Und das ist so, die Leute verdrängen das. Ne? Und du musst sie in dem Bereich, das ist auch unsere Aufgabe, du musst sie richtig, du musst sie nachgehen, du musst sie eigentlich fast nerven. Ja?
Ja.
Und am Schluss sagen sie, wenn sie mich nicht genervt hätten, hätte ich es nicht gemacht. Ja? Und das ist wirklich, das ist unsere Aufgabe. Nicht? Und da gibt es natürlich auch Kollegen, die sagen, naja, komm, lohnt sich eh nicht, ne? Rechnen aber den Entwurf ab. Ja, aber das ist nicht das Richtige. Wir müssen die Leute an die Hand nehmen, weil wir ja alle wissen, wir tun etwas, was mindestens so wichtig ist, wie das Produkt, was sie morgen vertreiben wollen. Denn sonst vertreiben sie übermorgen gar keins mehr, ja?
Ja, und das ist ja auch, wenn wir jetzt mal an die Länge denken, die so ein Nachfolgeprozess ja haben kann, wenn der Unternehmer sich Gedanken macht, an wen will ich es übertragen, ist ja die Gefahr eines zwischenzeitlichen Versterbens in einem gewissen Alter wirklich auch hoch.
Ne? Ich kann Ihnen ein Beispiel machen. Das ist ganz wunderbar, was nämlich gerade dieses Jahr passiert. Jemand hat Brennstoffzellen entwickelt, wirklich tolle Sache, so ein richtiger Denker und er hatte kein Testament, er hatte keine Vorsorgevollmacht, lag alles in einem Entwurf bei mir Und dann wollte sich jemand für einen zweistelligen Millionenbetrag beteiligen an dem Unternehmen. Donnerstags macht er die Augen zu. Der Investor ruft mich an und sagt, ja, die haben doch alles für den gemacht. Ich sage, ich kann Ihnen gar nichts sagen, ne? Wissen Sie schon, den oder den oder den, ich weiß gar nicht, wer Erbe ist. Und dann hat er sich erkundigt, nach 4 Tagen hat er gesagt, keine Vorsorgevormacht über den Tod hinaus, kein vernünftiges Testament, es gab 4 Stück. Keiner wusste, was los ist, Beteiligung, 12 Millionen, nicht gemacht. 4 Wochen später, Insolvenz.
Ja, sind
das ist die Wahrheit.
Ja. Dramatische Fälle, ne, ja. Wo man dann eigentlich immer davon getrieben war, sein Unternehmen zu erhalten und dann scheitert es an solchen eigentlich nicht so komplizierten Dingen. Man kann, Testament kann auch kompliziert sein, aber die erste Hilfe ist meistens nicht so kompliziert. Ja. Was ja auch immer wieder vorkommt in der Praxis bei uns auch, sind so Irrtümer, die Mandanten mit sich rumtragen. Ja, also sag mal, was die Ehe zum Beispiel angeht, haben ja ganz viele Mandanten Fehlvorstellungen. Gibt es da in Ihrer Praxis Dinge, wo Sie sagen, das muss ich fast jedem Zweiten nochmal erklären, weil das ein verbreiteter Irrglaube ist?
Jetzt müssen wir mal im Ranking, ja. Jetzt keine Hitparade der Irrtümer, ja. Also die Hitparade der Irrtümer, fangen wir bei der Vorsorgevormacht an. Meine Frau kann das alles regeln, ne? Ist aber nicht so, die hat nichts zu sagen, die kann in gesundheitlichen Dingen ein ganz kleines Minimalprogramm fahren. Also ohne Vorsorgevormacht geht gar nichts, verstehen die Leute in der Regel nicht. Zweites Thema, wir sind verheiratet, meine Frau wird doch mein Erbe, ja? Nein, wenn du keine Kinder hast, dann werden das auf einmal die Eltern oder Geschwister, ja. Auch wissen die meisten Deutschen nicht, ja. Pflichtteilsrecht ist ein völlig unbekanntes Wesen. Zugewinngemeinschaft, denn der Titel ist ja auch schon misleading, ne? Ist etwas, was die Leute nicht verstehen. Und häufig meinen, das gehört uns doch alles. Ne? So handhaben sie es auch mit ihrem Konto, wo dann der Unternehmensveräußerungserlös eingeht und auf einmal das Finanzamt sagt, die Hälfte war aber Steuer, Schenkensteuer. Ne? Ja. Also das sind so die Highlights. Wenn man ins Erbrecht reingeht, das deutsche Erbrecht ist mit dem, was die Leute denken, in vielen Fällen nicht kompatibel. Das ganze Pflichtteilsrecht wird nicht verstanden, auch als ungerecht empfunden. Und die Erbfolge selber, wenn Sie auf der Straße 10 Leute treffen, werden Ihnen 9 eine falsche Antwort geben. Der eine Irrtum auch, sagt beim Unternehmer, das hat noch Zeit.
Ja.
Das ist einer der größten Irrtümer.
Ja, ich denke, was kann man mitnehmen, auch wenn ich als Unternehmer jetzt diesen Podcast höre? Ich denke, das Wichtigste ist erstmal Status quo mal feststellen und vielleicht auch diese Irrtümer mal angehen. Ne?
Ich finde eines zum Beispiel ganz, ganz wichtig, was kaum ein Unternehmer gerne macht. Status quo feststellen, genau das eigentlich machen, bevor man so einen Prozess einleitet, was man beim Unternehmensverkauf auch machen würde, nämlich eine Due Diligence. Mhm. Einfach mal einen kompetenten Berater rechtlich, steuerrechtlich drüber gucken lassen und feststellen lassen, wo sind die Leichen im Keller. Ich mag mir jetzt sagen, ist doch nicht so schlimm, wenn ich das an meinen Sohn oder meine Tochter verschenke, ja, dann wird da wohl nichts passieren. Ich habe so viele Fälle, wo die Kinder danach entdeckt haben, was da alles noch im Unreinen war, mit den Eltern nicht mehr sprechen, die Eltern sagen undankbare Kinder. Also das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde meinen eigenen Laden mal genau kritisch angucken lassen. Ich weiß häufig am Anfang auch noch gar nicht, ob wirklich am Schluss die Kinder das übernehmen, ja? Oder ob ich es nicht verkaufen muss, dann brauche ich das eh. Also erstmal eine saubere Bestandsaufnahme, wo sind da Probleme? Und die muss ich natürlich auch meinem familiären Nachfolger mit entweder am besten lösen oder mitgeben und sagen, das ist ein Problem, da musst du dich drum kümmern, ja? Und wenn ich es verkaufen will, das wissen wir alle, und decke es nicht auf, dann habe ich noch ein größeres Problem. Also Status quo aufnehmen, richtig mal sauber analysieren, meinen eigenen Kopf, der eigentlich immer davon getrieben ist, von heute auf den nächsten Tag zu denken, aufklären, sagen, ganz wichtiges Thema, was mache ich, wenn ich das Unternehmen verkauft habe? Was ist eigentlich, was mache ich mit mir selber? Ich habe einen Fall gehabt, jetzt vor kurzem, montags sollten wir ein großes Unternehmen veräußern, sonntagsabends ruft er mich an, ich mache es nicht. Ich habe gerade mit meiner Frau gesprochen, die hat mir gesagt, was willst du, wenn du das Unternehmen nicht mehr hast? Ja? Und die sah schon die Scheidung auf dich zukommen, ja, weil der dann auf einmal nur noch einen Mitarbeiter hat, das ist die Ehefrau, ja.
Das kann ich, der gestrige Unternehmer hatte sein Unternehmen schon mal zurückgekauft. Er hatte das schon mal verkauft und dann dieselben Emotionen entdeckt und hat es dann wieder zurückgekauft.
Ja, das ist also, es ist wichtig, der Film für danach ist, das will ich jedem Unternehmer mit auf den Weg geben. Mach dir Gedanken, was du mit dem Geld machen willst, aber auch was du mit dir selber machen willst, ne? Bei uns in 9 Bundesländern noch viel extremer. Wir haben ja viele, die nichts anderes haben als Unternehmen und ein kleines Einfamilienhaus. Auf einmal stehen die da mit Millionenvermögen und dann kommt der Berater um die Ecke und der Berater um die Ecke und auf einmal ist alles wieder weg, ja?
Was ich häufig merke in unserer Beratung, weil natürlich zu uns, zu Streckmark-Schwedthelm, in erster Linie Menschen kommen mit steuerlichen Wünschen. Ja, das liegt natürlich nahe bei einer Steuerkanzlei, dass die Mandanten dann das Steuerrecht versuchen, immer mitzudenken. Die haben dann schon mal gegoogelt oder der Steuerberater hat was gesagt. Meine Erfahrung ist, die verheddern sich im Kopf. Das führt zu nichts. Ne? Also dann fängt man immer an und 400.000 kann ich doch schon mal schenken und so.
Also ich finde ganz grundsätzlich, finde ich es gut, wenn die Leute sich informieren. Deswegen machen wir zum Beispiel bei uns auf unserer Homepage gibt's jede Menge Videos, ja, wo man sich in das Problem mal reinfinden kann. Aber das ist dann ein bisschen strukturierter als das, was die Leute im Internet machen. Weil, ich sag mal, ich mache immer den lustigen Witz. Wenn ein Jurist ins Examen geht, dann betet er vorher, bitte kein Erbrecht. Aber Sie nehmen ein Stück Papier und schreiben ein Testament. Das geht nicht gut. Und Steuerrecht ist es ja eigentlich noch extremer, weil es noch schnelllebiger ist, nicht von Gesetzen alleine, sondern von Erlassen etc. geprägt ist. Das kann ein normaler Mensch nicht verstehen. Und mancher Steuerberater versteht es ja in den Bereichen, die er nicht jeden Tag macht, auch nicht. Und dass der Klient dann meint, er hätte es drauf. Naja.
Und ich merke, dass sie dann oft häufig auch nicht auf das Wesentliche kommen, weil sie dann zu viele Dinge versuchen, irgendwo in den Ausgleich zu kriegen und alle Ziele möglichst optimiert im Kopf zu erreichen. Und das funktioniert nicht. Ne? Also, womit ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist den Mandanten zu sagen, stellen Sie sich mal eine Welt ohne Steuerrecht vor. Wie würden Sie es denn dann eigentlich lösen wollen?
Finde ich einen, also ich, diesen schönen Spruch nehme ich mal mit, denn ich sage immer, jetzt lassen wir erstmal das Steuerrecht zur Seite. Sagen Sie mir, wie Sie es gerne hätten. So, und wenn wir das erkannt haben und das wirklich auch sich bei Ihnen, wenn das strukturiert gedacht ist, ja, dann gucken wir mal, ob das, was Sie wollen, steuerlich geht oder ob wir dem Ganzen nahe kommen. Und dann sind wir auf dem richtigen Track.
Ne? Ja. Das heißt, wir justieren dann die Rädchen des Steuerrechts am Ende.
Ja.
Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Der Mandant-Klient, der nicht zu Ihnen kommt, weil er möglicherweise sich gar keine Gedanken machen möchte. Gibt es irgendeinen Spruch oder irgendein Gleichnis, was Sie sagen können, das kann man ihm mit auf den Weg geben, damit er sich damit auseinandersetzt und dann sich wirklich dann überredet, sich mit der Materie auseinanderzusetzen? Das ist ja der erste Schritt. Bevor wir
Schönen Spruch enden, der heißt, es ist selten zu früh oder häufig zu spät. Ja? Das sage ich den Leuten immer. Ich merke auch, dass ich über die Vorsorgevollmacht, das kriegen die Leute dann schon. Die haben im bekannten Verwandtenkreis schon einen solchen Fall gehabt und wissen, wie schlimm das ist, wenn man sich da mit den Betreuungsbehörden rumschlagen muss. Ne? Mhm. Und wenn ich die Leute bei der Vorsorgevollmacht habe, dann habe ich schon mal die erste Tür geöffnet, ne? Von der Doppeltür. Und dann sage ich so, jetzt haben Sie mal über diese Situation nachgedacht. Jetzt denken Sie mal über die nächste Situation nach. Ne? Und dann habe ich eine ganze Zahl von Beispielen, wo ich sage, wo so Geschichtchen erzählen kann, wenn Leute sagen, ohne eben eine vernünftige Gestaltung ist das Ding vor den Baum gefahren. Ja? Und das war völlig unnötig. Wie in dem Fallbeispiel, was ich Ihnen vorhin genannt hatte, es hätte man wunderbar regeln können und das Ende ist furchtbar.
Ja, ich denke, das können wir mitnehmen. Wir können allen Unternehmern mitgeben, gehen Sie frühzeitig los, informieren Sie sich. Man geht damit ja noch keine dauerhafte Bindung ein. Man kann sich einfach mal informieren, damit der Kopf auch schon mal ein bisschen was zu tun hat, ein paar Denkaufgaben mitnimmt. Und dann lässt sich vieles ja auch sehr, sehr gut regeln. Also es ist viel möglich.
Aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, sich dann auch einen Zeitplan zu machen. Sagen so, ich mache mir jetzt ein zeitliches Korsett, bis da und dann will ich das gelöst haben, ja? Weil wenn das nur so im Belieben bleibt, dann schieben die das immer weiter weg. Und dann sage ich, ja, passen Sie auf, ich mache mich jetzt hier zu Ihrem Knecht, ja? Ich schreibe Ihnen immer, wenn dieser Zeitplan nicht eingehalten ist, dann werde ich Sie nerven. Und das, wenn wir das als Berater hinbekommen, dann haben wir schon den Leuten etwas richtig Gutes getan.
Wunderbar.
Ja. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.